Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Guten Morgen auch die, die im Livestream sind. Und wir stecken mitten in dieser Serie oder der zweite Teil von dieser Serie «Ich bin». Und mich hat es so begeistert, dass wir die Serie machen. Und letzten Sonntag war die Frage gewesen, «Wer ist Jesus für dich?» So, «Ich bin». Was sagt er eigentlich über sich selber aus? Und die Serie lässt so ein, Jesus nochmal auf einer tieferen Ebene auch kennenzulernen, weil er ist so vielfältig, so grossartig, so herrlich und auch die Fülle vom Leben. Und ich hoffe, dass du heute Morgen so ein bisschen von dieser Fülle von dem Jesus darfst spüren und auch mitnehmen für deinen Alltag. Zuerst habe ich mir überlegt, ja, wir fangen am besten vorne an mit dem Thema «Ich bin». Wieso sagt eigentlich Jesus «Ich bin»? Hat das eine tiefere Bedeutung? Oder ist das einfach eine Aussage von Jesus? Oder vielleicht so ein bisschen positives Denken, wenn du so vor dem Spiegel stehst oder so, und denkst, ich bin der Größte, ich bin der Beste, so positiv so sich zureden, ich bin. Oder was hat Jesus gemeint damit? Oder ist es einfach eine Einleitung gewesen, so ich bin und dann bin ich mal da? Oder was hat er eigentlich wirklich gemeint damit? Und vielleicht noch kurz zum Maskottchen da. Da sehen wir so, ich bin, um was es geht heute. Es geht nämlich dann um, ich bin ein Schaf. Au. Und ich bin der gute Hirte. Genau. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema, wieso hat Jesus eigentlich das gesagt? Und ich finde das noch einen wichtigen Aspekt, den ich euch mit Ihnen nehme, zum Thema, ich bin. Ich bin setzt sich eigentlich aus vier Konsonanten zusammen. J, K, W, K. Ich hoffe, ich sage das auch richtig. Wir sagen meistens so Yahweh oder Yahweh, also die vier Konsonanten. Und wenn wir so das Prinzip von der Erstnennung nehmen, von der Auslegung von der Bibel, und wir zurückgehen, dann finden wir die Stelle oder die Aussage im 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 13. Und ich will euch das lesen. Es geht nämlich dort darum, um die Berufung von Mose, wo es darum gegangen ist, das Volk Israel aus dieser Gefangenschaft rauszuführen. Und er war ja dort gewesen. Er war übrigens auch am Schafhüter gewesen für die Jethro und war dort so unterwegs gewesen. Und dann hat ja der Dornbusch angefangen zu brennen. Und er war neugierig gewesen und ist dort hergegangen. Und dann war die grosse Berufung gewesen von dem Mose für mein Volk raus. Aus dieser Gefangenschaft. Und wir lesen, es ist dann darum gegangen, ja, in welchem Namen soll ich eigentlich zu dem Volk zurückgehen? Und dann hat Mose gesagt, aber was ist, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, und was bedeutet sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Sagt den Israeliten, der Ich werde da sein, hat mich zu euch geschickt. Und Gott sprach weiter zu Mose, sagt den Israeliten, Yahweh, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Generation zu Generation. Also Yahweh ist der Name Gottes oder ist der Name Gottes und bedeutet, ich bin der Ich Bin. Oder auch, ich bin der da ist. Oder ich bin der ewig Seiende. Und das finde ich ganz, ganz stark und wichtig auch für uns immer wieder zu wissen, hey, mit dem Gott, wo wir es zu tun haben, ist Yahweh. Er ist immer da. Er ist auch heute da. Er ist präsent. Und er ist für immer. Er ist der ewig Seiende. Und in diesem Namen ist ja dann der Mose gegangen. Und wenn wir so an das denken, dann kommt uns vielleicht auch eine Bibelstelle in den Sinn, die Bezug macht auch auf Jesus. Das lesen wir im Offenbarung 1,8 ebenfalls. Und das finde ich auch so begeisternd. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Ursprung und das Ziel sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Also dort sehen wir, wie es einen Bezug gibt, auch zu Jesus Christus, der immer da war, der immer da ist und auch der, der immer sein wird und auch der, der wird wiederkommen. In der Bibel sehen wir, die Bibel ist eigentlich ein Buch von der fortlaufenden Offenbarung. Also es hat irgendwo mal bei der Schöpfung angefangen und überall hat Gott mit den Menschen immer wieder Geschichte geschrieben. So die Kairos-Momente, wo Gott initiiert hat und eigentlich sich in seinem Wesen immer mehr offenbart hat. Und letzten Endes durch Jesus Christus sichtbar worden ist und für uns durch den Heiligen Geist auch erfahrbar. Und wir leben in einer so einer coolen Zeit, oder? Von dieser Offenbarungszeit, wo wir wissen, Jesus hat es gegeben, Jesus lebt und wir haben das Wort Gottes, wo wir drin lesen können. Und auch der Heilige Geist, der uns leitet da drin. Also wir leben in einer Offenbarungszeit und wir wissen alle, wenn wir so in die Welt raus schauen, wo ich noch vor 30 Jahren in der Predigt war, wie hat es geheissen, es ist 5 vor 12. Und ich würde sagen, es ist nicht mehr 5 vor 12. Es ist vielleicht 1 Minute vor 12. Und ich will gar nicht mich da prophetisch auf etwas einlassen. Aber wir leben in einer Zeit, wo ich glaube, vieles spitzt sich zu. Das sieht man in der Weltgeschichte, wenn man das anschaut, Naturkatastrophen. Das hat Jesus vorausgesagt. Sein Wiederkommen ist definitiv ein Gottfakt. Und wir warten darauf und sind bereit, um ihm zu begegnen. Also die fortlaufende Offenbarung. Und der Mose hat sich, Gott hat sich dem Mose offenbart und hat ihm eigentlich gesagt, hey, da bin ich. Ich bin da. Ich bin der immer Seiende. Und wenn Jesus wieder kommt, ist es so, bei Mose ist es so gewesen, hat Gott gesagt, hey, zieh deine Schuhe aus. Du stehst auf heiligem Boden. Wenn Jesus wieder kommt, wird sich jedes Knie beugen vor ihm. Wenn der Ich Bin kommt, wird sich jedes Knie sich müssen beugen vor ihm. Zurück zu Jesus in der Zeit, wo er bei den Juden war und die Aussage gemacht hat, ich bin. Wir lesen das im Johannes 8, 58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und da hat Jesus das Wort Ich Bin oder eben Jahwe in einer Weise, in einer Art und Weise gebraucht, wo direkt an den Namen anknüpft. Und die Leute, die zugelassen haben genau gewusst, um was es jetzt geht. Sie haben verstanden, dass das eine göttliche Aussage, eine Offenbarung ist von Jesus und er eigentlich sagt, hey, ich bin im Fall der. Mit anderen Worten, ich bin im Fall Gott. Und weil sie das für völlige Blasphemie gehalten haben, haben sie ihn wollen steinigen. Also die Ich-Bin-Aussage ist direkter Bezug, dass er sagt, ich bin nicht nur als Mensch gekommen, sondern ich bin auch Gott. Ich bin Jahwe. Ich bin, der da ist. Jetzt, zu dieser Zeit, komme ich als Jahwe. Und in dem Moment haben sie ihn wollen steinigen. Das geht nicht. Du kannst doch nicht einfach Gottes Namen brauchen und sagen, ich bin Jahwe. Weil im 2. Mose 20, wo es um Gesetz geht, heisst es im 2. Gesetz, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und die Juden haben den Namen Jahwe so nicht ausgesprochen, meistens nicht. Sondern, dass sie das haben können umgehen, haben sie zum Beispiel Adonai gesagt, der Herr. Weil sie haben so Angst gehabt, dass wenn sie den Namen von Gott missbrauchen, dass das Konsequenzen hat. Und gemäß dem Gesetz hat es das auch gegeben. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt einfach, ich bin Jahwe. Ich bin, der da ist. Ich bin Gott. Ich kann man ein bisschen nachvollziehen, dass sie ihn wollen steinigen und sie haben ihn einfach nicht erkannt als der, der er wirklich ist. Also, Gott hat sich durch Jesus Christus als der ewig Seiende offenbart. Noch ein bisschen zurück zum Volk Israel. Das ist noch spannend, dass Gott ein Gott ist, der erfahrbar ist, erlebbar ist. Und das wünsche ich mir für dich auch immer wieder, dass Gott in deinem Leben erfahrbar ist. Und Gott hat ja dann einfach mal gesagt, hey Mose, das muss für dich im Moment langen. Ich bin der Geist und jetzt gehst du so. Dann ist er zum Volk gegangen und sie sind ja rausgeführt worden in die Wüste. Und dann hat Gott sich angefangen offenbaren mit einem Zweitnamen. Zum Beispiel, wo es darum gegangen ist, hey, sterben wir da? Wenn ich zurückschaue, das Volk sagt, oh, Ägypten, Fleischtöpfe. Für alle, die gerne Fleisch haben. Vielleicht hat es auch noch Gurken und sonst Sachen gehabt für Vegetarier, die sagen, ah, oh, ja, ist auch noch gut gewesen. So zurückschauen, hey, dort haben wir alles gehabt. Wo ist denn jetzt der Jahwe? Ich bin da. Und dann hat Gott sie versorgt mit dem Manna. Und er hat einen Zweitnamen angeführt und gesagt, ich bin nicht nur Jahwe, sondern ich bin Jahwe Jire. Ich bin der, der versorgt. Also Gottes Name mit dem Thema, ich bin da, mit konkreten Daten von ihm, dass er auch erfahrbar ist, gehört wie zusammen. Und das könnt ihr gerne mal vertiefen. Man kann das auch im Internet googlen, die Namen Gottes. Ich finde das sehr, sehr spannend. Er hat zum Beispiel auch gesagt, ich bin Jahwe Nissi, ich bin der Siegesbanner, ich bin dein Sieg. Genau, und heute vertiefen wir das Thema, ich bin Jahwe Roi. Ich bin der gute Hirte, der seine Schäfli gut und wirklich auch in einer Art und Weise leitet und führt, wie es eben einem Christus würdig ist. Genau, im Alten Testament sehen wir also das Thema Jahwe Roi auf verschiedene Aspekte, nämlich im Hesekiel, wo es heisst, Hesekiel 34, 23 bis 24, und ich will über sie einen Hirten, meinen Knecht David setzen, der sie weiden soll. Der soll sie weiden und ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, aber mein Knecht David, damit ist Jesus gemeint, soll Fürst sein unter ihnen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Also es gibt ganz viele Bibelstellen im Alten Testament, wo von dem Hirt, von dem Jahwe Roi, geredet wird und wo es heisst, der wird im Fall kommen. Und er wird einmal führen. Und er wird einmal der Hirt sein. Und er wird der sein, der sich offenbart. Und das Bild und die Verheißungen werden übertragen auf Jesus Christus als der gute Hirt. Wir haben einen guten Hirt, der seine Herden sammelt, sie pflegt und sich um sie kümmert, im Gegensatz zu schlechten Hirten, die die Schäfe im Stich lassen. Zu dem komme ich noch ein bisschen später. Und dann kommt Jesus und sagt, das Bild vom Alten Testament, von dem guten Hirt, das nehme ich jetzt. Und ich nehme sie in Anspruch und ich bin im Fall der. Ich bin nicht nur der da ist jetzt, sondern ich bin auch Jahwe Roi. Ich bin der gute Hirte. Und das lesen wir im Johannes 10, Vers 3 bis 4. Genau. Ich bin der gute Hirte. Das sagt Jesus für sich. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Ist noch dumm, ich heiße auch noch Wolf. Wenn er den Wolf kommen sieht, läuft der schlechte Hirte vor. Also ihr müsst nachher nicht einfach von mir weglaufen, so davorrennen, sondern ist alles okay, ich bin ein netter Wolf. Ein bezahlter Hirt, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und die Schafe hören seine Stimme. Dann ruft er seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er sie alle draußen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Jesus hat sein Leben hingegeben. Gott ist ein Gott von der Tat und er ist erfahrbar. Und durch Jesus Christus gehörst du zu dieser Herde. Bist du auch ein Schaf? Ich weiss nicht, ob du gerne ein Schaf mit einem Schaf verglichen wärst oder lieber so ein Löwe oder ein Tiger oder ein Giraffe wärst, aber heute Morgen sage ich dir, du bist ein Schaf. Mäh! Ich bin heute auch so an einer Schafherde vorbeigefahren und dachte, ja, ich bin auch ein Schaf. Und ja, genau, wir machen jetzt keine blöde Runde da. Genau. Machen wir aber ein bisschen Schaf- und Hirtologie-Kunde. Sind ihr dabei? Okay, schauen wir uns mal den Hirt an, wo wir aus diesen Versen und ein bisschen Aspekten noch mehr können rausnehmen können. Der gute Hirt kennt die Schafe beim Namen. Der gute Hirt Jesus kennt dich beim Namen. Und er ruft dich beim Namen. Und er ist da, weil er dich kennt. Durch und durch. Mit all deinen Macken, mit all dem, was du mitbringst, mit all deinen Stärken. Er kennt dich beim Namen und er kennt dich durch und durch. Ein guter Hirt beschützt und verteidigt auch die Herde. Die haben so einen Schlagstab, so einen Hirtenstab gehabt und vorne hat sie so einen Knüppel gehabt. Ich hatte jetzt keinen da. Und so ein Hirte ist wirklich, das ist noch ein rechter Kerl gewesen, oder? Der hat dann einmal die Büsche abgeklopft, um zu schauen, ob es dort irgendwelche Schlangen drin. Oder beim David sehen wir sie auch, weil die Tiere, die gekommen sind, Löwe, die er besiegt hat. Also mit dem Stock hat er die Herde beschützt. Und er hat sie wirklich mit seinem Leben beschützt. Und er hat sie verteidigt. Ist auch wichtig gewesen, weil es hat überall Gefahren lauern und die Herde können gerissen werden. Also ein guter Hirt beschützt und verteidigt. Ein guter Hirt führt auch die Herde. Es ist wichtig, dass man die Herde, dass sie einen Führer haben, wo sie sich darauf verlassen können, wo sie wissen, der führt mich. Der führt mich an gute Orte, nämlich wohin, dort wo es Nahrung und Wasser gibt. Das Schaf ist ja so, dass sie eigentlich ein Gewohnheitstier ist. Also es ist ein Gewohnheitstier. Es frisst dort, wo es gerade ist, und es frisst, bis es nichts mehr hat. Und wenn es nichts mehr hat, hat es nichts mehr, und dann ist Ende Feuer. Dann würde es eigentlich schon fast verhungern. Also es ist darauf angewiesen, auf einen Hirt, wo sie immer wieder an frische Orte oder an neue Orte herführt, wo das Gras frisch ist. Und wo sie auch Wasser haben. Also der Hirt braucht eine Übersicht, und er muss wissen, wohin gehe ich denn? Wo hat es Nahrung? Und wo ist das Wasser, wo meine Schäfer trinken können? Ein vierter Aspekt vom Hirt. Er sucht und er rettet die verlorenen Schafe. Ein Schaf kann sich verirren. Ein Schaf kann davonlaufen. Zu den Schäfen kommen wir dann noch ein bisschen. Aber der Hirt, er sucht und rettet das verlorene Schaf. Und das sagt Jesus ja über sich. Ich bin der, der das verlorene Schaf sucht, wo man Verlorenen nachgeht. Ein weiterer Punkt, wenn er es dann gefunden hat, je nachdem, wenn es verletzt ist, ein Hirt pflegt und heilt von Verletzungen. Er nimmt es auf den Arm. Vielleicht hast du auch schon die Bilder gesehen von Jesus oder von dem Hirt, der so ein Schäfchen auf den Arm nimmt und dreht. Er geht nach, er pflegt es. Es ist auch pflegebedürftig. Es braucht vielleicht irgendwelche Zuwendungen, irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Sachen, die ihm einfach gut tun, wie es verletzt ist. Also er pflegt und heilt letzten Endes auch die Schäfe. Er dient und ist selbstlos. Und einer meiner Lieblingspunkte ist, er spricht, er redet und er ist nahbar. Er geht immer wieder durch die Herde durch. Er schaut immer wieder mal, hey, wie geht es meinen Schäfen? Und dann hat er ein gutes Wort vielleicht für das Schaf, für das andere Schaf. Er sieht vielleicht gerade irgendwo ein Schaf, das sich von den Herden entfernen will. Er ist präsent. Er ist da und läuft durch die Herde und schaut zu seinen Schäfen. Er kennt sie beim Namen, aber er hat auch den Überblick. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo du vielleicht auch für dich noch mitnehmen kannst oder wo mit der Small Group kann auch weiter vertiefen ist, auch du bist ein Hirt. Und auch du bist eine Hirtin. in irgendeiner Form. Vielleicht zu Hause, in der Familie, im Geschäft. Du führst dich aber auch irgendwo selber. Du bist ja dein eigener Hirte auch. Und ich frage dich heute Morgen einfach mal so, was bist du für ein Hirte? Oder was bist du für eine Hirtin? Bist du jemand, der beschützt? Oder bist du jemand, der auch am Frieden anjagt? Der schaut, dass eine gute Atmosphäre ist? Der Liebe und Barmherzigkeit lebt? Der versorgt? Der dient? Was bist du für ein Hirte und was bist du für eine Hirtin in deinem Umfeld? Und vielleicht kannst du dir die Frage einfach mal für dich stellen. Gehen wir zum Schaf. Mäh. Am liebsten würde ich schon mal machen. Machen wir mal alle Mäh. Eins, zwei, drei. Mäh. Yeah. Komm, machen wir es nochmal. Eins, zwei, drei. Mäh. Yeah. Wir sind alle Schaf. Oder Jesus bezeichnet uns auch als Schaf. Kommen wir jetzt zur Schafologie. Genau, ist noch herzig Schäfli da vorne. Also, was sind so Eigenschaften vom Schaf? Erstens, es ist abhängig. Schaf hat ein schlechtes Tiefsehvermögen. Das heisst, es sieht nicht ganz scharf. Und ein Schaf macht auch nichts anderes. Wenn es kommt, macht es den Kopf ab. Wenn es mal etwas zu fressen hat, frisst das Gas. Also es ist abhängig irgendwo auch, weil es einfach nicht gut sieht. Man sagt, so Schaf sind maximal so 10 Meter, 5 bis 10 Meter, habe ich mir sagen lassen. Genau. Also ein Schaf ist total abhängig. Ein Schaf braucht auch eben die Orientierung und Führung. Es würde sich total verlieren. Es würde sich verlieren irgendwo einfach in dieser Wildnis raus. Es braucht Führung und eben den guten Hirte, der sie führt. Ein Schaf ist auch pflegebedürftig. Also immer wieder auch in dieser Schafherde kann es sich sein, dass irgendwelche Bakterien, Ezem sich bildet und der Hirte geht an und er muss es pflegen. Das Schaf braucht die Pflege. Oder wenn zum Beispiel die Wolle wächst beim Schaf, das ist etwas Schönes, Wolle, oder? Wenn es aber zu gross, also wenn es zu viel Wolle hat, kann es sein, dass das Schaf umgeht. Und wenn das Schaf umgeht und auf dem Rücken liegt, ist eigentlich das Todesurteil. Also das Schaf ist darauf angewiesen, dass der Hirte kommt und das Schaf pflegt und auch immer wieder schaut, wo ist das Schaf? Was macht es gerade? Liegt es auf dem Rücken? Weil dann muss ich ihm helfen, wieder aufzuhelfen, dass wieder auf seinen vier Füßen steht, vier Beinen steht, genau. Also Schaf ist wirklich abhängig und auch pflegebedürftig. Ein Schaf kann auch stur sein. Es gibt ja die Hackordnung bei den Hühnern, es gibt auch die Rangordnung bei den Ross und es gibt eine sogenannte Stossordnung bei den Schäfen. Also die Schäfe, die dann sich die Köpfe ein bisschen einschlagen oder aufeinander losrennen, um zu schauen, wer ist eigentlich der Stärker. Und das kann aber auch sein, dass ein Schaf, ein Mutterschaf, einfach dort sieht es gerade so eins und schön am Fressen, losrennt und tack, weg mit. Ich bin der Chef. Also sie haben so eine Sturheit, aber auch so ein bisschen etwas, wer ist der Chef, so, wo sie durchgehen müssen, so eine ganze Stossordnung. Schäfe haben auch einen Freiheitsdrang. Vielleicht hast du das auch schon gesehen. Ein Schaf, das sich irgendwo in einem Hag oder bei den Hägen, wo so die Seile drin sind, oder wenn sich so verheddert, oder? Wieso? Weil es einfach sieht, dort innen hat es doch noch viel, viel schöneres und besseres Gras. Also es hat einen gewissen Freiheitsdrang. Es lässt sich nicht so gerne einsperren. Sondern es ist immer wieder auch darauf bedacht, wo gibt es noch Schöneres, wo gibt es noch mehr. Und der sechste Punkt ist auch, ein Schaf ist auf Gemeinschaft angewiesen. Ein Schaf braucht es miteinander. In der Herde haben sie Schutz und in der Herde sind sie stark mit dem Hirte zusammen. Also ein Schaf braucht Gemeinschaft. Und meine Frage an dich ist, auch wieder zum Vertiefen, was für ein Schaf bist du? Bist du ein Schaf, der gern oder lieber unter dem Gartenhag durchfrisst? Dort, wo das Gras grüner ist? Ah, was der hat, ist auch noch schön. Oh, ich hätte es eben auch noch gern. Oder bist du zufrieden dort, wo du bist? Oder bist du so ein unabhängiges Schaf, der sagt, ich habe so einen Freiheitsdrang, ich möchte mir am liebsten einfach alle Optionen opfern lassen. Und ich will eigentlich auch so ein bisschen von meinem Hirt nicht so viel sagen lassen. Ich laufe gerne ein bisschen im Hirten vor. Ich bin einfach lieber selbstbestimmt, heisst es ja heute, oder? Selbstbestimmt. Manchmal ist auch so ein bisschen das Thema mehr, statt selbstbestimmt, Egoismus. Ich schaue schon für mich. Ich kenne viele Schafe, die von dem Hirt davon gelaufen sind. Und als ich im Zug gefahren bin, zum Geschäft, habe ich wie so einen Schmerz bekommen. Wir sind Menschen, einfach auch durch den Kopf gegangen, wo ich gemerkt habe, die sind nicht mehr in dieser Herde oder irgendwo in einer Herde. Sie sind dem Hirt davon gelaufen. Sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Sie sind der Ort, wo es ihnen mehr kostet, als dass sie wirklich überkommen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, hey, komm, wir beten für die Menschen. Heute Morgen. Für die, die dem Hirt davon gelaufen sind. Für die Menschengruppe, ja, wo irgendwo, wo man auch merkt, sie leben einen Lifestyle oder sie sind irgendwo, wo es ihnen nicht gut tut. Und wie wenn Jesus würde sagen, hey, ich habe dich nicht vergessen. Ich gehe diesen Menschen an. Ich möchte sie sammeln. Ich möchte sie stärken. Ich möchte die Männer, die Frauen, die Kinder, die Jugendlichen. Ich habe dich nicht vergessen. Etienne, ich gehe denen an. Die Welt zieht. Ganz viele unterschiedliche Aspekte. Aber der Hirt geht den Menschen da nach. Ich bin ein lebendiges Zeugnis. Ich weiss, Jesus vergisst die Menschen nicht. Jesus ist an mir nachgegangen. Und ich würde einfach stellvertretend in diesem Augenblick, und du kannst vielleicht innerlich, so für dich auch, wenn du Menschen hast, vielleicht nochmal so ein bisschen die Personen dann in deinem Alltag, in den nächsten Wochen einfach noch ein bisschen präsent werden lassen und für sie auch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirt bist. Wir kommen gerade zu ein paar Namen in den Sinn und ich danke dir, dass du diesen Menschen nachgehst, die sich von dir entfernt haben. Menschen, die sich verstrickt haben in Lebensmuster, die ihnen nicht gut tun. Menschen, die sich von deiner Stimme und von ja, dir als guten Hirt einfach entfernt haben. Aus welchen Gründen auch immer. Herr, und ich danke dir, dass du dich beschreibst als ein Hirt, der den verlorenen Schaf nachgeht. Und wir beten gerade jetzt, in dem Augenblick, dass du mit deiner Stimme redest. Und dass du kommst und Menschen zurückführst. Zu deinem Herz. Weil in deiner Nähe ist es wunderbar, weil du bist der gute Hirt. Und Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, auch die verlorenen Schafe, beim Namen kennst. Und wir beten in deinem Namen, Jesus, dass wir dürfen Zeugnis hören, da und an anderen Orten, wo sie das erlebt haben. Wo du als guter Hirt nachgegangen bist. Und wo sie haben können auf die Stimme eingehen können und zurückgekommen sind und das Leben mit dir führen und sie können sagen, es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich in der Welt bin und es ist ein Unterschied, ob ich bei dir in der Nähe von dem Hirt bin. In deinem Namen Jesus. Amen. Noch eine Frage, die ich dir möchte stellen, ist bezüglich dem Schaf. Bist du ein Schaf, das die Stimme vom Hirt gehört? Ich habe immer wieder mal Diskussionen über das Thema auch, wie kann ich Gottes Stimme hören? Weil er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und der Vers fordert mich echt raus. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich finde es nicht immer nur einfach, die Aussage von Jesus. Aber ich glaube fest, dass Gott, dass der Hirt immer wieder an mich reden. Und ich frage dich, wie trainierst du dein Ohr, dass du die Stimme von dem guten Hirt hörst? Und ich möchte dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen, die Stimme von Gott zu hören, die intime Beziehung zu ihm zu leben. Wir haben so viel Ablenkung in unserem Alltag. Und wir müssen uns immer wieder an die Zeit nehmen, ich mir immer wieder, wo ich mich ausrichte, auf den Hirten, zu hören, was ist eigentlich dran? Was meinst du jetzt genau? Wo möchtest du mich haben? Was sagst du für mich, für den heutigen Tag zu mir? Und ich frage dich, und ich will dich herausfordern, trainier dein Ohr, dass du die Stimme hören kannst. Vielleicht hast du einen Zugang zu Gott, wo du in der Natur bist, wo du gehst spazieren und wo du Eindrücke bekommst, wenn du die Natur siehst. Wo du einfach laufst und auf Gott hörst. Vielleicht hast du den Zugang vielleicht mehr auch über das Meditieren in der Bibel. Das Hören von der Bibel, das Lesen. Such die Verbundenheit mit dem Hirt. Wir brauchen ihn so fest. Vielleicht machst du einfach mal eine Kaffeepause mit ihm. Oder während dem Zahnsiedeln. Genau. Er ist der gute Hirt und kennt dich beim Namen und will eine Beziehung zu dir haben. Und ich habe gerade letzte Mal bin ich echt herausgefordert gewesen, in der Ausbildung, wo ich gemerkt habe, oh Etienne, jetzt bist du auf Sachen eingestiegen, die sind nicht gut gewesen. Da hast du mitgeschwätzt, mitgelästert, das war einfach nicht gut gewesen. Und Gott hat mir das aufgezeigt, da bin ich ein schlechter Hirn gewesen. Und ich habe gewusst, hey, ich muss das ändern. Und dann haben wir als Gruppe etwas abgemacht. Es ist um eine andere Person gegangen, die nicht in dieser Gruppe ist. Wie wenn wir uns dieser Person gegenüber verhalten? Und ich konnte ganz gute Werte reingeben und sagen, ich habe mich entschieden so und so und mit Wertschätzung und ich bin offen, ich möchte das nicht mehr. Und wo wir den nächsten Schulblock hatten, die Grundsätze haben wir vorher abgemacht, bin ich dort an und ich habe gesagt, und jetzt lebe ich es. Und das Coole war, ich bin reingekommen in den Schulungsraum. Und die Stühle sind bereit und genau neben ihm, es hat nur noch einen Platz frei gehabt, ist der leere Stuhl gewesen. Ich wusste, das ist mein Platz. Und ich habe mich investiert in die Person und die hat sich angefangen zu öffnen und viel auch Leid, Trauriges über sein Leben angefangen zu erzählen. Und das Coole war auch noch, jemand anderes aus der Gruppe kam und sagte, hey, das habe ich so toll gefunden, wie du jetzt das lebst. Und ist angesteckt worden und gesagt, das mache ich auch. Und es hat sich eine total andere Dynamik in der Gruppe entwickelt. Gott hat durch eine Person reden und ich weiss nicht, ob sie in dem Sinn gläubig ist, aber es war ganz cool, wenn ich einfach so die Stimme von Gott wahrgenommen habe und gewusst habe, jetzt muss ich eine Korrektur einleiten. Und auf dem Heimweg, mit dem Velo vom Bahnhof, habe ich so Jesus gesagt, hey, was meinst du jetzt zu dem Tag? Wie hast es du gefunden? So rede ich mit Jesus. Und er sagt, oder ich hatte den Gedanken gehabt, ich frage jetzt dich, wie hast es du gefunden? Ich sagte, es war ein Unterschied gewesen, mit dir zu gehen, auf deine Stimme zu hören oder einfach alleine zu gehen. Und es hat mir so gut getan, den Unterschied wahrzunehmen, zu merken, wenn Gott redet und ich handle, es tut mir letzten Endes auch gut. Und ich habe so angewohnt, Gott auf Hörenliste zu führen, seit 1994. Das musst du nicht machen. Meine Frau sagt, ja, das ist der Liste-Typ, typisch. Und ich habe es so gerne kategorisiert. Aber es ist so ein Schatz. Deine Jahreslosung, was auch immer du hast in der Bibel, wenn du etwas über etwas stolperst, schreib es auf. Es ist dein Schatz, es ist Gottes Stimme. Und manchmal macht es nichts mit mir, manchmal sagt es mir nichts und manchmal aber sehr wohl. Und wenn ich zurückschaue, sehe ich oft einen roten Faden, wo Gott geredet hat. Genau. Jesus ist unser guter Hirt. Jetzt gehen wir zum Psalm 23 direkt. Das ist eigentlich so der bekannteste oder bekannte Bibelstelle, wo es ums Hirtsein und ums Schafsein geht. Und ich nehme den gern und es ist auch so eine Möglichkeit, einfach ins Gebet einsteigen mit dem Psalm 23. Und eins, was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, es gibt Verheißungen in der Bibel und es gibt Gottfakten in der Bibel. Das gefällt mir noch. Was ist eine Verheißung? Eine Verheißung ist etwas, das in der Zukunft liegt. Da brauchst du Ausdauer, da musst du dranbleiben und das wird irgendwann eintreffen. Das ist vielleicht etwas, was Gott dir gesagt hat oder du weißt, das ist eine Verheißung, die Gott gesagt hat, das kommt irgendwann, das ist in der Zukunft. Wir sehen ja im Alten Testament viele Verheißungen, die Jesus zu Jesus hingewiesen haben und irgendwann ist das eingetroffen und dann ist es. Die Verheißung ist erfüllt. Und ein Gottfakt ist etwas, das dir jetzt gegeben ist, wo es darum geht, im Glauben anzunehmen, zum Eigenmachen und für dich in Anspruch zu nehmen, zu sagen, das ist ja Realität jetzt. Es ist ein Gottfakt. Und mir gefällt, wie der David den Psalm 23 so zu Gottfakten gemacht hat. Du bist mein. Im Glauben hat er das angenommen. Und er hat ja Jesus noch nicht kennt. Er hat noch nicht so einen Zugang gehabt. Aber er hat Glauben gehabt. Der Herr ist mein Hirte. Also er hat wie so erkennt, dass es Gottfakten gibt, dass ich eine persönliche Beziehung muss auch in dem Sinn Aspekt von Gott zu meinem eigenen machen. Und ich will dich ermutigen, wenn du die Bibel liest, halt so Ausschau zu so Gottfakten. Genau. Also, der Herr ist mein Hirte. Was sagt Psalm 23 als erstes über den Hirte? Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Das ist noch eine harte Aussage. Darum leide ich keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte. Also Mangel hat es beim Hirte offenbar keinen. Ich erlebe das auch nicht immer so. Es ist für mich auch eine Glaubensreise und immer wieder als Buchstabieren. Aber der Herr ist dein Hirte. Und wenn du bei ihm bist, gibt es keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Der gute Hirt führt dich an gute Orte. Lass dich von ihm führen in deinem Alltag, wo du zur Ruhe kommst. Vielleicht geht es darum, etwas loszulassen, etwas abzulegen, etwas weniger zu machen. Er führt dich an gute Orte, wo du kannst ausruhen kannst. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er kommt und hat etwas Neues vielleicht für dich parat, wo du nicht nur zur Ruhe kommst, sondern wo du erquickt wirst, wie man so schön sagt. Erfrischt wirst von deiner Seele, in deinem Herz, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem ganzen Sein. Es ist ein Gott, der uns möchte gut tun. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Der Yahweh Roi. Vielleicht gehst du genauso durch eine Zeit durch. Und ich kenne das in meinem Leben auch, wo du so merkst, hey, ich habe so eine echt schwierige, herausfordernde Zeit. Und da muss man manchmal gar nicht weit das herholen. Wir haben so über Kind geredet. Manchmal schreien die Kinder in der Nacht. Ich kann auch so ein dunkles Tal sein, wo du denkst, hey, wie schaffe ich den nächsten Tag? Dann sprich ich dir zu. Yahweh Roi, der gute Hirt, ist an deiner Seite. Oder ist irgendeine Situation, ein Verlust, eine schwierige Jobsituation, wo du drin steckst. Der Yahweh Roi ist an deiner Seite. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Toast. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Ich hätte noch gerne so einen Tisch aufbauen, wo du siehst, hey, im Angesicht von meinen Feinden deckst du den Tisch. Und er lädt dich ein und sagt, sitz an. Sitz an und schau den deckten Tisch an. Schau nicht auf die Feinde. Was könnte so Feind sein? Finde können manchmal sein Angst. Muss nicht unbedingt eine Person sein. Finde gibt es ganz verschiedene Aspekte, wie du dir begegnen könnt. Und Jesus sagt, schau nicht auf das, schau nicht auf die Angst, sondern schau auf das, was ich für dich kann. Schau auf die Gottfakten. Schau auf den deckten Tisch. Schau auf das, was ich für dich bereit habe. Schau von dir bitte weg. Und schau auf das, was ich kann für dich. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und jetzt buche ich einen Freiwilligen, weil einen habe ich schon. Gott mit uns, kommen wir schnell rauf. Das ist Emanuel, Gott mit uns. Und ich brauche noch einen Freiwilligen. Einen Mutigen, wer? Oder eine Mutige, wer meldet sich? Yes, Ja, komm noch rauf. Mein guter Freund, Christoph. Okay, jetzt muss ich schauen, was würde euch passen? Ja, also du bist Güte. Und du bist Barmherzigkeit. Und wenn du etwas mitnimmst von der Predigt, nimm ich für das mit. He? Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Hey, wo sind wir? Güte und Barmherzigkeit. Güte und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Ah, Güte und Barmherzigkeit von Gott folgt mir mein Leben lang. Wir machen einmal eine Runde. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dass du weißt, hinten dran, Jahwe Roi, hinter dem steckt Güte und Barmherzigkeit. Und die Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Mein Leben lang. Hey, danke noch. Ein Applaus für die zwei Herren. He? Gut, ich lade euch ein, mit mir gemeinsam zusammen den Psalm 23 zu beten. Wenn du magst, kannst du gerne aufstehen. Du kannst deine Hand aufs Herz legen, du kannst die Hand aufheben, du kannst die Augen zumachen, du kannst sie offen lassen. Aber wenn die einsteigen, bevor wir in den Lobpreis gehen, mit dem Psalm 23. Und ich lade dich ein, wenn dich heute etwas angesprochen hat oder wenn du etwas hast, wo du merkst, da brauche ich Gebet. Da bin ich so ein Schaf, der jetzt pflegebedürftig ist. Dass Menschen für dich beten, dich dem Thema annehmen. Vielleicht kennst du jemanden in der Gemeinde, wo du einfach ja, Vertrauen hast, dann Gang auf sie zu. Wir haben eine Zeit vom Worship, wo du nachher dem Hirt einfach dir kannst geben. Ihn kannst anbeten. Ihn kannst den Platz in deinem Herz geben, wo er einfach bekommen soll. Als die Number One. Als der gute Hirt. Ich lade dich ein, aufzustehen. Beten wir das zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dein guter Hirt ist Jesus, Jahwe Roi. Amen.